Wir sind nicht einzelne Spieler, sondern wir sind Darmstadt 98. Was Marcel Schuhn damit meinte und warum diesmal alle mit dem Schiedsrichter zufrieden waren, dazu gleich mehr in der Heinerstube.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt, Tor, Tor, Tor für Darmstadt!
Hallo und Gude zur Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblocks. Nein, ich bin nicht Stefan Köhnlein. Ihr habt euch nicht getäuscht. Ich bin der Nick Golücke und vertrete heute als Moderator Stefan, der leider ziemlich krank ist. Der arme Kerl hat so ziemlich alle Infekte eingefangen, die man einfangen kann. Ich weiß nicht, was da gestern am Böllenfalter rumgegangen ist. Den habe ich also eher in die Notfallapotheke geschickt als in die Heinerstube. Aber wir haben super gute, nicht nur Vertretung, sondern Verstärkung, muss man sagen. Und da freue ich mich sehr, dass heute spontan zugesagt hat der Jan, der langjährige Lilienreporter des Darmstädter Echos, jetzt im Landkreis unterwegs. Guten Morgen, Jan.
Ja, grüße euch. Ja, jederzeit gerne. Bin gern dabei. Freue mich, euch auf jeden Fall wieder zu sehen. Und erstmal alles Gute an Stefan. Und ich hoffe, er ist nicht ganz so heftig infiziert wie andere Leute, die ich kenne momentan.
Ja, Unkraut vergeht nicht, sage ich dazu nur. Und ganz, ja, wie immer in der Stammbesetzung, muss man sagen, in der ersten Elf dabei, der Jakko aus dem Odenwald, Gude in den Odenwald.
Ja, Gude auch von meiner Seite aus und an dieser Stelle auch gute Besserung an Stefan und hoffen wir, dass er wieder schnell auf die Beine kommt und nächste Woche wieder dabei ist.
Ja, und dann begrüße ich noch Jannis, der momentan ein Praktikum macht, eine Hospitanz beim Lilienblock. Auch dir guten Morgen, Jannis.
Hi, ja, ich freue mich auch wieder dabei sein zu dürfen und natürlich auch gute Besserung an Stefan. Hoffentlich auch, dass er nächste Woche wieder dabei ist.
Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich hatte gestern ein hundsmiserables Gefühl vor dem Spiel und das lag ein bisschen an dem Freitag, der ja nicht so richtig gut für uns gelaufen ist. Schalke gewonnen mit Ach und Krach dann am Ende, aber dennoch gewonnen. Also wir waren wirklich unter Druck, das muss man sagen. Und ich hatte irgendwie so ein blödes Bauchgefühl. Ich hatte so ein Gefühl, Mensch, wenn wir das heute vergeigen, dann könnten es 5 Punkte sein und dann wird es echt schwer. Wie ging es denn euch, Jan? Was hattest denn du für ein Gefühl vor dem Spiel, auch als du dann die Aufstellung gesehen hast?
Also waren zwei Dinge tatsächlich. Also erstmal bin ich bei dir mit den Siegen der Konkurrenten am Freitagabend. Ist natürlich eine Situation eingetreten, die wir so jetzt lange nicht mehr hatten. Also dass wir in Klammern was zu verlieren haben. Das war schon so. Das ist natürlich das eine Gefühl gewesen. Tim Walter als Trainer von Kiel, weiß man auch nicht so richtig, was einen erwartet. Das richtig schlechte Gefühl hatte ich allerdings, weil ich die Woche vorher als Privatmensch in Dresden war, tatsächlich beim Spiel. Das habe ich mir angesehen und muss ehrlich sagen, da habe ich eigentlich eine Woche dran zu knabbern gehabt, weil jetzt mal über Schiedsrichterdiskussionen hin und her, es war einfach nicht gut, was dort passiert ist. Es war kein gutes Spiel und so ein bisschen befürchtet, dass man das nicht so richtig rausschütteln kann. Das war tatsächlich eigentlich meine größte Sorge. Dann kam natürlich die Aufstellung noch hinzu, Fraser weg, Korridor weg. Wenn man es mal sieht, eigentlich 3 Leute aus der Abwehrkette, aus der regulären mit Bader, Nürnberger und Pfeiffer auch weg. Also da hat man sich schon so ein bisschen, da muss man erst mal schlucken. Aber ein schlechtes Gefühl hatte ich tatsächlich nicht. Ich war ziemlich optimistisch, dass das funktionieren wird. Und das Spiel hat ja dann auch den Verlauf genommen, der dann okay war am Ende. Aber dieser Faktor, dass man was verlieren kann, der war neu und den hatte ich lange nicht mehr im Kopf. Also es war ganz komisch. Das war das komische Gefühl dabei auf jeden Fall.
Ja, ich war letzte Woche auch in Dresden und ich habe dieselbe Gefühlsachterbahn durchlebt wie du, glaube ich. Beziehungsweise meine beste Hälfte kommt aus Dresden und da haben wir uns das nicht nehmen lassen. Mit ihrer Familie waren wir im Stadion. Und entsprechend, die Rollen waren auch entsprechend verteilt. Natürlich die Dresden-Fan und ich Darmstädter. Ja, das war nicht so amüsant, das im Stadion zu erleben. Musste ich auch erstmal dran knabbern. Dementsprechend war ich auch sehr gespannt. Man weiß ja immer, ne, wenn so eine ungeschlagene Serie ist und dann kommt eine Niederlage und eine schlechte Phase, ob dann sowas sich etabliert, sage ich mal, ne, und dann man aus diesem Loch nicht mehr rauskommt. Das haben wir Gott sei Dank geschafft, auch trotz der ganzen Ausfälle. Und deswegen bin ich, um das so ein bisschen kurz zusammenzufassen, bin ich ja echt zufrieden, dass wir die 3 Punkte geholt haben und eben nicht in so einem Loch reingefallen sind.
Naja, ich fand generell die letzten Wochen waren jetzt auch nicht so überzeugend. Ich fand zwar eher vielleicht mit Glück dann noch ein Spiel gewonnen oder noch durch eine rote Karte dann noch sich zurückgekämpft. Und deswegen, ich hatte trotzdem noch ein relativ gutes Gefühl vom Spiel. Ich fand aber trotzdem, also dann auch mit der Aufstellung, wie es gerade schon gesagt wurde, war es schon auch schwierig. Und ich glaube, wenn man das Spiel dann auch nicht gewinnt, hat man wieder ein Auswärtsspiel danach gegen Schalke. Also dann kann es dann auch direkt quasi zu Ende sein mit den Aufstiegschancen, mit den Aufstiegshoffnungen. Deswegen fand ich es dann auch schon ein sehr entscheidendes Spiel auch.
Ja, und Marcel Schuhn hat ja tatsächlich jetzt aus der Not eine Tugend gemacht in seiner Ansprache. Das Zitat hatte ich ja zur Einleitung der Heinerstube gesagt. Wir sind nicht einzelne Spieler, sondern Darmstadt 98. Und das wird, finde ich, jede Woche wieder neu auf die Probe gestellt. Ich finde, wir haben einen ganz schönen Seuchenvogel momentan mal wieder, wenn ich mir überlege, zu den Langzeitverletzten Hornby, Bialek, Bader und dann wieder Hornby nicht gespielt, der ja so extrem wichtig für unser Spiel ist. Dann noch der Kilian Corridor, der einen Schlag bekommen hat, wieder. Also man muss eigentlich sagen, die müssen 3 Tage ins Zelt gesperrt werden oder irgendwie, ich weiß nicht, immer so einen Tag vorm Spiel oder am Spieltag passiert was. Es ist zum Mäusemelken. Und er hat einen Schlag bekommen. Kofeld hat sich da so ein bisschen kryptisch geäußert, hat gesagt, er sagt nicht wo. Das heißt, unserer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Also er hat es probiert, aber es ging wohl nicht. Und ich muss schon sagen, ich weiß nicht, wie es euch ging, Jan, auch als ich dann Dreierkette gesehen habe, bei allem Verständnis, dass wir keinen Linksverteidiger zur Verfügung hatten, der auch hätte 90 Minuten spielen können, das war ja das Kofeld-Argument, dass wir auch keinen rechten Innenverteidiger hatten, der mit einem rechten Fuß einen guten Spielaufbau machen kann. Aber ich werde in dieser Saison kein Freund der Dreierkette mehr. Und wenn ich ehrlich gesagt auf die erste Halbzeit blicke, fühle ich mich so ein bisschen bestätigt.
Ja, ging ja gestern irgendwie auch tatsächlich fast nicht mehr anders. Also ich fand jetzt auch diese, also bei allem Verletzungspech, die Mannschaft, die von Anfang an auf dem Platz stand, das war schon gut. Aber ich habe dann mal mir die Bank angeschaut und da war dann wirklich nicht mehr sonderlich, also auch nicht despektierlich gemeint, aber das waren jetzt bis auf Fabi Holland jetzt auch keine super erfahrenen Zweitligaspieler. Und natürlich dann auf den Linksverteidiger in Klammern zu verzichten, indem man die Dreierkette wählt, ist jetzt auch nicht gerade ein ganz stärkendes Argument für Fabi Holland oder für Petretra, der das ja dann auch gespielt hat, aber halt keine 90 Minuten das spielen kann. Insofern konnte ich das konnte ich nachvollziehen. Ich fand es auch teilweise eher eine Fünfer als eine Dreierkette erstmal, weil irgendwie die Außenspieler dann doch sehr weit zurückgezogen waren. Das war so ein bisschen Nottugend. Was habe ich noch und was mache ich daraus? Also mich hat diese Dreierkette nicht überrascht, muss ich sagen, aber es hat natürlich viele Stärken weggenommen. Und das hat ja dann auch eine Zeit lang gedauert, auch nach der roten Karte, das dann umzustellen. Dann wurde das auch besser, weil man halt auch Leute hat, die das auf 45 Minuten spielen. Ich setze sehr, sehr viel drauf, dass Rafa Nürnberger wieder kommt und dann ist die Baustelle zu da hinten. Aber wenn der SV Darmstadt 98 Moment ein Problem hat auf einer Position, ist es letztlich die Linksverteidigung. Und da ist, glaube ich, das Argument raus. Da geht es dann um, wer schießt mit rechts, wer schießt mit links aus der Innenverteidigung. Alles geschenkt. Die beiden haben oft so genug zusammengespielt. Die kennen sich auch in- und auswendig, Vukotic und Marklitscher. Da habe ich Pfeiffer gar nicht so vermisst in dem Sinne als spielentscheidend. Aber es war schon, das war okay. Man hätte es früher umstellen können. Die Frage ist in der PK ja auch gestellt worden vom Kollegen Müller von der Rundschau. Die beiden, da muss man immer wissen, der kennt Kofeld sehr gut, die kennen sich aus Bremer Zeiten in- und auswendig, die spielen sich da immer so ein bisschen die Bälle sehr amüsant zu, wie ich immer finde. Aber Dreierkette, da bin ich bei dir, ist keine Dauerlösung. Wenn der Linksverteidiger wieder da ist und der soll ja demnächst wieder da sein, dann sollte das wieder die Viererkette sein, die stabiler ist. Oder Janis, siehst du es anders?
Ja, ich sehe das eigentlich genauso wie du. Ich glaube, Nürnberger soll dann auch zum nächsten Spiel wieder dabei sein, das hast du ja gerade schon gesagt auch. Ich finde aber trotzdem, dass Petretta auch ein sehr guter Ersatz ist, natürlich, wenn er dann noch fit ist und auch voll spielen kann, weil ich fand ihn in der zweiten Halbzeit schon wieder gut auch eigentlich. Es hat auch eine sehr gute Vorlage hätte haben können, wenn er dann in der Mitte reingemacht wird. Aber ich fand ihn wieder gut. Ich fand ihn auch in allen Einsätzen, eigentlich, die er bis jetzt hatte, eigentlich relativ überzeugend auch ruhig am Ball und auch mit dem Ball auch wirklich sehr stark. Und ich fand auch, dass er defensiv auch im letzten Spiel jetzt auch trotzdem ein, zwei gute Aktionen hatte, aber natürlich dann auch so durch die rote Karte dann auch so ein bisschen vermindert, dass eben Kiel auch angegriffen hat, wobei das dann zum Schluss auch nochmal ein bisschen anders war, dass halt eben Petretta auch nicht unbedingt in diese Defensivaktion reinkam, aber ich fand trotzdem, dass er auch defensiv und offensiv überzeugt hat.
Ja, Florian Kohfeldt hat ja gesagt, er hat jeden Spieler auch mal dahingestellt, wo er sich am wohlsten fühlt. Deswegen hat er einen Papela auf die 8 gestellt und Schmidt, ja, war auch so ein Twitter zwischen 6 und 8, würde ich sagen. Ich muss zugeben, ich war gestern eingeladen auf dem Berg auf einer Veranstaltung und habe das Handy mit dem Spiel an so einen Weinkühler gehalten mit schwierigen Lichtverhältnissen. Aber was ich so in der ersten Halbzeit gesehen habe, ich finde so die ersten 20 Minuten habe ich gedacht, das könnte heute ein schwieriges Ende nehmen, weil ich so das Gefühl hatte, dass Kiel eigentlich das Zepter in der Hand hat und dann passiert diese gelb-rote Karte. Und ich finde, wir haben in den letzten Wochen unfassbar viel über Schiedsrichter gesprochen, was nie ein gutes Zeichen ist. Und also ich fand Aitekin gestern einfach, das ist eine Persönlichkeit, der Typ. Man kann zu dem sagen, was man will. Ich finde, er hat seine Karten ein bisschen locker sitzen gehabt, gerade am Anfang, und hat sich damit natürlich schwer unter Druck gesetzt. Deswegen vielleicht auch die gelb-rote Karte. Aber trotzdem, das ist doch mal eine Persönlichkeit. Der hat das doch alles im Griff gehabt. Und das war kein einfaches Spiel. Da war Pfeffer drin, da war Aggressivität drin. Und ich muss sagen, die Trainer haben ihn ja auch total gelobt. Ich bin ein mega Eitekin-Fan. Warum in Gottes Namen sind nicht alle deutschen Schiedsrichter ein Eitekin?
Ja, ich fand es total interessant. Also ich stehe ja mittlerweile auf der anderen Seite, also nicht mehr auf der Pressetribüne, ich stehe in G1 mittlerweile, da habe ich meine Dauerkarte jetzt. Und er hat sich direkt vor uns warm gelaufen und ich habe noch nie so viele Leute gesehen, die Fotos von einem Schiedsrichter gemacht haben und ihm zugewinkt haben. Also man sieht das, wie du sagst, eine absolute Respektsperson. Irgendwie allein, der ist ja auch gefühlt 2,20 Meter groß. Also es ist ja, nein, das war schon ein bisschen was anderes als in Dresden. Jakowitz bestätigen können, das war ein ganz anderes Auftreten und da hat man als Spieler auch ganz einfach einen ganz anderen Respekt. Man hat seine Linie, also er hat das ja auch gestern gesagt und das kam da so durch, man sollte nicht allzu viel mit ihm reden und wenn, sollte man den Ton durchaus anpassen. Da ist er dann schon eigen. Die Gelb-Rote geht aber natürlich total in Ordnung und die hat natürlich das Spiel auch wirklich verändert, muss man sagen. Ansonsten bin ich beide die ersten 20 Minuten da. Ich war im Stadion und habe es nicht an eine Weinkuhle gelegt oder so. Aber die waren schon nicht gut. Also es hätte nach 3, 4 Minuten hätte schon 0-1 stehen können. Und das war so ein bisschen wackelig alles irgendwie. Und die Gelb-Rote war dann, in Dresden haben wir gesagt, die Rote hat das Spiel entschieden. Das sehe ich nicht ganz so, nicht nur entschieden. Gestern hat die Gelb-Rote schon einen ganz großen Einfluss gehabt. Zumal Kiel danach, also bis auf die 80. Minute haben sie, glaube ich, nochmal eine Chance gehabt, da wo er da so aus guter Position drüber schießt. Ansonsten waren die überhaupt nicht mehr vorne. Da war das Spiel durch. War auch ein bisschen langweilig fast der zweiten Halbzeit, aber ist auch mal gut. Also bin ich großer, großer Fan von. Oder Jannis, brauchst du immer die Spannung bis zum Ende des Tages?
Ja, ich finde, manchmal kann es auch ein bisschen ruhiger zu Ende gehen. Wenn man es auch runterspielt, finde ich es auch gut. Aber ich fand auch in der ersten Halbzeit nach der roten Karte, habe ich dann zwischenzeitlich auch vergessen, dass die Kieler in Unterzahl waren. Einfach weil trotzdem ausgeglichenes Spiel war und man halt eben die Stärken durch die Dreierkette bei Darmstadt eben nicht so mitbekommen hat. Und ich fand es dann wirklich auffällig, nach der Halbzeit direkt in den ersten 10 Minuten 2 Tore zu machen nach der Umstellung. Und ich fand aber in der ersten Halbzeit, da war wenigstens dann Vukotic extrem stark, fand ich. Ich fand aber das ganze Spiel auch relativ stark. Aber ich finde, in der ersten Halbzeit ist dann deutlich mehr aufgefallen, auf jeden Fall. Und für mich auch mit einer der besten Spieler, vielleicht neben Schmidt noch im ganzen Spiel. Aber da war er dann das andere quasi. Also Schmidt war ja dann eher in der ersten Halbzeit ein bisschen untergetaucht, dafür in der zweiten Halbzeit umso stärker. Ich finde, Vukotic war ja das Gegenteil. Also ja, in der ersten Halbzeit sehr stark und dafür in der zweiten Halbzeit ein bisschen ruhiger und nicht ganz so auffällig.
Tja, jetzt, Jako, haben wir, glaube ich, dann nächste Woche schon wieder ein Moderationsproblem für das Trainerteam. Weil wenn man Vukotic gesehen hat, seine Zweikampfstatistiken gestern, puh, also... Was glaubst du, Jako? Wird der Pfeifer wieder reinnehmen oder wird das jetzt ein enges Höschen?
Nee, also ich glaube, an Pfeifer gibt es da nichts zu rütteln, trotz der Leistung von Vukotic. Der Kofeld ist ja auch ein riesen Pfeifer-Fan, das betont er ja auch jedes Mal. Er hat ja bis jetzt auch jedes Spiel gemacht. Ich glaube, das Spiel gestern war ja das erste, welches er nicht, beziehungsweise welches er verpasst hat. In dem Sinne, zwangsläufig. Ja, wird spannend. Ich meine, wir haben ja schon, als es zum Maglitzer und Vukotic-Wechsel gekommen ist, haben wir ja schon diskutiert, okay, das könnte, also leistungsgerecht war das jetzt nicht unbedingt. Ne? Maglitzer hat auch ein paar Dinger drin gehabt, wo wir sagen, okay, das könnte ihn auch wieder rausbringen. Ne? Man erinnere sich an Hertha oder sonst irgendwelche Fehlpässe, die dann auch zum Gegentor geführt haben. Allerdings, Maglitzer hat sich auch ungeheuer gesteigert und sich etabliert in der Stammelf. Und trotz der Leistungen von Vukotic gestern gehe ich fest von aus, dass auch ein Maglitzer und Pfeifer weiterhin beide gesetzt sein werden, auch nächste Woche.
Jan, wie siehst du es? Wer ist dein Favorite?
Kann ich ganz knapp machen. Pfeifer wird spielen, Punkt. Ja, sehe ich genauso. Er ist nicht nur, weil er großer Fan ist, sondern die beiden sind halt komplett eingespielt. Für mich war eher so diese am Anfang der Saison die Frage, Maglitzer oder Vukotic. Pfeifer war für mich eigentlich immer gesetzt und wenn er da ist, ist er auch gesetzt. Der ist ja auch keine Ahnung, nie verletzt, völlig stoisch, mit der Presse redet er ja auch ungern, wie wir, habe ich selber noch aus eigener Erfahrung, da wird immer alles abgewiegelt, da hat er keine Lust drauf. Aber der ist ganz fix gesetzt und Magdicia ist auch gesetzt, insofern sind die beiden da. Es sei denn, es kommt zu der von dir so ungeliebten nächste Dreierkette und man kann die drei auch mal zusammenspielen lassen, das geht theoretisch ja auch. Aber ich glaube, wir sind wieder mit der Viererkette angesprochen. Nürnberger ist wieder da. Dann werden ganz klar Magdeca und Pfeiffer wieder spielen beim nächsten Spiel. Bin ich ganz sicher.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zum Thema, wenn wir auf Fünferkette übergehen und wir einen Magliczer nach hinten ziehen, also dass er quasi dann die Verteidiger, Außenverteidigerrolle einnimmt. Ich finde, Marsheiler meine ich, nicht Magliczer, tut mir leid.
Dein Liebling.
Mein lieber Luca, sagen wir mal so. Nee, also ich finde, er wird immer so auf der Position verbraucht. Deswegen bin ich auch ungeachtet dessen bin ich sehr froh, wenn Nürnberger zurückkommt, weil auch ein Nürnberger und ein Luca ein richtig geiles Zusammenspiel haben. Und das vermisse ich aktuell. Ich freue mich, wenn Nürnberger wieder zurück ist und dann auch wieder Luca in seine Rolle reinschlüpfen kann. Also was jetzt auch gar nicht bedeuten soll, dass er es bis jetzt nicht gut gemacht hat. Er macht es. Also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Luca Top-Spiele macht und die Rolle, die er dann zugeteilt bekommt, auch defensiv gut ausführt. Aber ich finde, er muss seine Energie vorne einsetzen. Und wenn dann Nürnberger zurück ist und die beiden dann ihre schönen Pässe machen können, dann freue ich mich, wenn das wieder passiert. Ansonsten, Petretta gibt mir so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, so Bueno-Vibes, so ein bisschen auch für sein, von dadurch, dass er Linksfuß ist, ein bisschen von seiner Veranlagung, hat mir ein bisschen wieder Bueno-Vibes gegeben.
Ja, ich bin auch, ich muss sagen, ich finde auch, also ich sehe ihn gern spielen. Er hat sicherlich nach hinten noch so ein paar Wackler drin, aber ich finde, der tut unserem Spiel gut. Und also klar, Nürnberger, brauchen wir nicht drüber reden, ist gesetzt, aber machen wir uns nichts vor. Mein Bauchgefühl sagt mir, wenn wir jetzt nicht aufsteigen, die Bundesliga, was wir aber alle hoffen, dann ist Nürnberger weg. Man hört ja auch jetzt gar nichts mehr mit der Vertragsverlängerung. Also muss man ja einen Plan B auch ein bisschen in der Tasche haben. Und Petretta ist kein schlechter Plan B, finde ich, wenn man dem noch ein bisschen Zeit gibt. Und wer so ein bisschen hinten runter gerne fällt, und den haben wir ja nun auch schon häufig hart angefasst, ist Sergio Lopez. Ich muss sagen, der hat gestern wieder ein Tor vorbereitet. Und es sind deutlich weniger Wackler geworden in den letzten Wochen. Wir haben ihm ja immer vorgeworfen, dass spielentscheidende Fehler macht. Aber ich finde, dass Sergio Lopez gerade in der Offensive, ich weiß, ich kenne jetzt seine Statistiken nicht, wie viele Tore der vorbereitet hat, aber das ist schon echt ein Faktor geworden. Also da muss ich wirklich sagen, top, top, top. Klar, jetzt gucken alle wieder auf Littberg und sagen, hey, 439 Minuten vorbei. Aber das war super gut vorbereitet von Lopez. Und die hatten ja eigentlich eine klare Überzahl, also zwei Darmstädter gegen fünf Kieler. Das war echt geil gemacht, muss man sagen. Jan.
Ja, ich finde, da bin ich komplett bei dir. Also Sergio Lopez ist für mich, das war ja am Anfang so ein bisschen der Ersatz für Bader, ja, so ungefähr, mehr war es ja, in Klammern nicht. Und er und auch Luca Marsaila, die machen da echt unheimlich Dampf. Also ich finde das echt, also von Sergio Lopez, der ist für mich auch ein bisschen phänomenal, muss ich sagen. Also was der läuft, da rede ich gar nicht über Torvorlagenstatistiken, sondern tatsächlich mal über Laufstatistiken, ähnlich wie bei Luca Marsaila. Da bin ich komplett bei dir, Jakob. Wenn der diese Defensivarbeit nicht mehr ganz so machen muss, dann ist der nach vorne noch viel wertvoller. Ich glaube, da hat er das eine oder andere Korn noch mehr, wenn dann der letzte Pass kommt, der manchmal halt doch nicht so richtig kommt, aber ich sehe den auch unheimlich gern, aber bei Sergio ist wirklich, das ist also für mich so einer, der fährt halt voll unterm Radar irgendwie, ist ja auch so ein bisschen schüchterner Junge anscheinend und so keiner, der sich selbst in den Mittelpunkt stellt, aber was der an Vorbereitung hat und was der da Meter macht und das ist schon wahnsinnig, muss ich sagen. Und Marsaila ähnlich, also wir haben da, also Lopez ist ja fast ein Flügelspieler mittlerweile, das ist ja kein Verteidiger mehr, also auch da bin ich sehr gespannt, wenn Matze Bader irgendwann mal wieder auftaucht, wie man da die Rollen, das sind ja Luxusprobleme, das sehen wir alles in nächster Zeit. Aber ganz tolle Leute, die wir da haben. Und Lopez, ich weiß es nicht. Wir lassen uns mal in die Statistik später schauen, die wievielte Vorlage es war. Ich tippe mal auf 5 oder 6 waren es auf jeden Fall.
Also ich kann mir vorstellen, dass selbst wenn Bader jetzt wieder zurückkommt und sage ich mal wieder spielbereit ist in dem Sinne, seine Verletzung auskuriert hat, gehe ich davon aus, dass Bader sich nicht mehr in diese Startelf zurückkämpfen wird. Dafür hat er jetzt wieder zu lange gefehlt. Dafür war die Ausfallzeit vorher schon zu lang. Ich meine, wir sind, glaube ich, alle ein Bader-Fan. Der Junge ist auch schon Jahre im Verein. Und wir wissen ja, was er kann und was er drauf hat. Umso mehr tut es mir weh, ihn zu sehen mit seinem Leidensweg, in Anführungsstrichen. Aber ich glaube jetzt auch vor allem in dieser Crunch-Time, so die letzten 9 Spiele sind es jetzt, glaube ich nicht, dass ein Matthias Bader sich noch irgendwie in die Startelf zurückkämpfen kann. Aber wenn er fit wird, und das hoffen wir ja auch bald, ist das gut, wenn wir da eine Option mehr haben.
Stichwort Option. Niklas Schmidt gestern sich belohnt mit einem Tor. Da muss man auch sagen, auch wieder 2 Gesichter so ein bisschen gesehen. In der ersten Halbzeit wenig zu sehen gewesen, in der zweiten Halbzeit wirklich wie von der Leine gelassen. Ich sehe ihn wahnsinnig gerne spielen. Ich finde, das ist so der Mann für die speziellen Momente, für die speziellen Pässe. Ich finde das super und ich finde, jetzt hat er auch so eine Position gefunden gehabt, im Gegensatz zum Dresden-Spiel, wo er, finde ich, seine Stärken auch besser ausspielen konnte, so zwischen 6 und 8, eher ein bisschen weiter vorne. Und Janis, also bist du auch so ein Niklas Schmidt-Fan geworden?
Ja, macht auch extrem viel Spaß, ihm zuzugucken. Ich glaube, ich habe es entweder letzte Woche oder vorletzte Woche im Podcast auch gesagt. Alleine wie er die Pässe spielt, aber die dann mit Außenriss spielt, aber die kommen immer perfekt an bei ihm. Ich fand das zum Beispiel bei Lopez gestern, da kamen 1, 2 Verlagerungen auf die andere Seite ein bisschen zu kurz. Ich finde, bei Schmidt ist es dann immer perfekt auf den Mann. Also da gibt es gar keine Probleme dann und natürlich dann sich dann auch im Tor belohnt später. Hatte auch noch 1, 2 weitere Möglichkeiten, wo er noch ganz genutzt hatte, die Chancen auch noch nicht alle. Aber alleine auch seine Schusstechnik zum Beispiel. Also er ist ja nicht nur gut im Pässe spielen, sondern hat auch noch eine sehr gute Schusstechnik. Auch Standard gefährlich bei ihm. Deswegen, also macht schon sehr viel Spaß, ihm zuzugucken. Und ich glaube, er wurde jetzt auch die letzten Wochen immer besser, je mehr er gespielt hat. Und hat ja auch lange nicht gespielt bei Toulouse dann auch. Von daher glaube ich, dass wir die letzten 10 oder die letzten 9 Spiele noch sehr viel Spaß haben mit ihm. Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt noch aus der Startelf irgendwie rauszudenken ist oder wegzudenken ist. Dafür ist er, glaube ich, auch zu gut jetzt in den letzten Wochen gewesen. Und dafür hat er auch zu gute Qualitäten einfach im Vergleich zum Rest der Liga auch.
Ja, und ich muss sagen, ich wünsche mir wirklich inständig, dass es nicht heißt, entweder Hiro oder Niklas, so wie es in Dresden war. Ich finde, Akiyama tut unserem Spiel so unfassbar gut. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Vielleicht war er so ein bisschen überspielt, dass er in Dresden nicht gespielt hat. Aber ja, hat eine kleine Formdelle gehabt, aber wirklich nur eine kleine, weil ich finde ihn, also ich finde, er ist einfach für mich Kai Kleve, Shiro Akiyama, Niklas Schmidt, das ist doch so ein kleines Bermuda-Dreieck, was uns einfach wahnsinnig gut tut. Ich bin ein Riesenfan und jetzt, hallo Akiyama, wo hättet ihr gedacht, dass der Mann, dieser schmächtige kleine Japaner, solche Einwürfe vom Leder ziehen kann? Der Schuhn hat ja gesagt, hey, sag doch mal vorher was, jetzt ist die Dreiviertelsaison hinter uns und jetzt fängst du an, hier so lange Einwürfe zu machen. Das ist ja eine Waffe mit unseren großen Kerlen. Also, habt ihr auch mit den Ohren geschlackert, Jan?
Ja, also muss er dazu sagen, also dass es völlig unbekannt gewesen sein soll, glaube ich nicht. Denn wie wir alle wissen, wird in Trainingslagern gibt es ganze Einheiten, wo man nur Einwürfe trainiert. Da müsste er ja dabei gewesen sein. Insofern glaube ich, man hat es halt mal probiert. Vielleicht war es auch der Lerneffekt aus Braunschweig, dass man gesagt hat, wir machen das jetzt auch mal und gucken mal, was bei rumkommt. Ist natürlich ja eine Waffe irgendwie, war schon ordentlich. Also ich habe mich da, das war auch direkt vor mir teilweise, wo er dann stand. Und dann hat er ja immer noch mit diesem Handtuch den Ball noch so ewig lang sauber gemacht und ist extra dahin gelaufen, wo der Schiri dann ihn sofort wieder zurückgeholt hat, damit er nochmal den Ball sauber machen kann. Da war schon Taktik dahinter, ja. Und war eine coole Sache. Zu Akiyama muss ich sagen, weil du es auch mit Dresden nochmal ansprichst und Niklas Schmidt, ich bin auch als halber Bremer natürlich ganz großer Niklas Schmidt-Fan schon immer gewesen. In Dresden war es tatsächlich das Problem, dass ich zum ersten Mal dachte, Niklas Schmidt ist da irgendwie so ein bisschen so ein Fremdkörper teilweise sogar gewesen, aber irgendwie waren es ja alle dort, deswegen war das nicht so schlimm. Ich habe nach dem Spiel damals auch gesagt, wer weiß denn, wofür dieses Spiel gut war, ja, und ich hoffe es tatsächlich noch so. Akiyamas Freiwürfe gerne, Einwürfe, gerne öfter, also könnte eine neue Methode werden, um da reinzukommen. Besser als eine Ecke teilweise, muss ich sagen, fand ich gut. Und ich sehe ihn auch gern spielen, bin da bei dir. Da haben wir fast ein bisschen viele Leute da auf diesen Positionen. Da muss man dann, was weiß ich, eine getrittelte 8 entwickeln, um da irgendwie allen da ihren Einsatz zu ermöglichen. Wir werden es sehen. Ist doch schön so, besser so als andersrum.
Ja, und du hast ja gesagt, wer weiß, wofür die Niederlage gut war in Dresden. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das gestern ein 6-Punkte-Spiel war, obwohl es jetzt nicht ein Konkurrent von da oben war, aber Ich habe so das Gefühl, dass gestern, das war richtig wichtig, weil was wir für Verletzungsprobleme haben, was wir immer wieder für Rückschläge haben, wir haben jetzt eigentlich, glaube ich, mal jetzt alles an Pech hoffentlich hinter uns gelassen. Ab jetzt bitte volle Kapelle, auch gerade gegen Schalke, mal einen vollen Kader zur Verfügung haben, dass wir wirklich auf Augenhöhe mit den Jungs, mit den Mannschaften, die da oben stehen, jetzt in die Duelle gehen, in die direkten Duelle und dann man am Ende auch sagen können, ja, wir haben es verdient oder haben es nicht verdient, weil wir es nicht gezogen haben. Und dafür brauchen wir aber unsere volle Kapelle. Und ich finde, also für den Kopf muss dieses Spiel gestern so unfassbar wichtig gewesen sein. Glaubst du auch, Jakob, dass das gestern so ein Schlüsselspiel war?
Ja, also es war auf jeden Fall ein wichtiges Spiel. Schlüsselspiel würde ich jetzt nicht so dastehen lassen. Es war ein wichtiges Spiel. Vor allem muss man ja überlegen, dass Freitag eben Schalke und Elversberg bereits gespielt haben, schon gewonnen haben. Ne? Das ist ja auch in den Köpfen der Spieler drin. Dann weiß man, okay, man muss nachlegen. Gott sei Dank hat ja Paderborn, dann die ja zeitgleich mit uns gespielt haben, hätten ja fast verloren. In der letzten haben wir ja irgendwie 10 Minuten Nachspielzeit bekommen, ne? Und nach 98 Minuten den Ausgleich geschossen. Sei es drum. Aber wir sehen auch in der Tabelle, jeder, der die Tabelle lesen kann, sieht auch die entsprechenden Tordifferenzen, die uns jetzt auch vor Elversberg drücken, mit einem Punkt besser an Tordifferenz, meine ich jetzt. Eine Punktgleich sind wir ja. Dass es auch am Ende der Saison sehr wichtig sein wird, dass wir unsere Tordifferenz ausbauen. Deswegen war ich gestern, trotz der 3 Punkte und dem 2-0, hatte ich mir doch irgendwie schon, war so ein Gefühl mit dabei, so, boah, eigentlich so ein 3-4-0 wäre doch vielleicht doch auch drin gewesen, ne? Vor allem, weil man weiß, dass der Gegner zu zehnt ist. Ja, es waren ein bisschen gemischte Gefühle, weil man eben weiß, dass es hinten raus eben wichtig werden könnte. Ne? Aber schauen wir mal auf das Hier und Jetzt und von Spiel zu Spiel. Ne?
Ja, cool. Also wir müssen das Phrasenschwein jetzt wirklich mal hier hinstellen und dann beim Groh einen drauf trinken, weil das würde sich, glaube ich, echt gut füllen bei uns.
Ja, das stimmt, ich dir zu, Nick. Ja, die wichtigen Spiele stehen jetzt an. Es steht auch noch eine Länderspielpause an. Das heißt, unsere Verletzten haben auch ausreichend Zeit, bis dahin entsprechend auch wieder voll da zu sein. Und ich freue mich, ja, auch mit dem Blick gestern auf die Auswechselbank bin ich froh, wenn einige Spieler wieder zurückkommen, ne, und wir dann entsprechend mehr Optionen haben.
Ja, was sagst du, Jan? Was ist so dein Gefühl? Hast du schon so ein... Ja, das berühmte Bauchgefühl, du bist ja nun auch lang genug dabei. Könnte es sein, dass wir so einen kleinen psychologischen Vorteil damit in die Crunch-Time jetzt reinnehmen?
Ja, also das ist ja genau das Problem, dass ich da schon relativ lang dabei bin. Das macht die Sache nicht einfacher, das zu bewerten, muss ich sagen. Es ist die Mischung aus gestern hättest du viel verlieren können, bis hin zu, das ist so ein Spiel, was du einfach gewinnen musst. Irgendwie so ganz komisch. Letzteres haben wir eigentlich nie. So ein Ding, was man einfach gewinnt. Und das war ja gestern so ein Spiel. 2-0, alles gut, da passiert nichts mehr, fahren wir es nach Hause. Und man findet trotzdem noch Dinge, finde ich auch völlig zu Recht. Man hätte das dritte, vierte sicherlich, da hätte man draufgehen können. Kiel war einfach nicht gut, die waren auch nicht mehr gefährlich. Da hätte man sicherlich auch noch ein bisschen was verändern müssen, weil da wäre nach hinten auch nichts angebrannt. Auf der anderen Seite hat man es 2-0 gewonnen. Ihr habt es angesprochen, Schalke-Elversberg mit Ach und Krach 1-0 gewonnen gegen Mannschaften, die auch nicht allzu weit oben stehen. Paderborn 1-1 gespielt, heute spielt noch Hannover gegen Fürth. Auch erstmal abwarten, was da passiert. Ich bin im Moment noch so ein bisschen weg, auf die anderen Plätze zu gucken. Ich finde es auch ein bisschen komisch, wenn dann im Stadion plötzlich einer so neben dir steht, ey, Paderborn liegt hinten, wo ich sage, ja, wir sind aber doch nicht am letzten oder am vorletzten Spieltag, jetzt alles gut. Jetzt, das wird schon auf dieses Fünfer-Duell, was da oben ist, rauslaufen. Klar war es ein wichtiges Spiel. Jaco hat absolut recht, es war kein Schlüsselspiel. Es war ein Ding, da hätten wir jetzt richtig drüber geredet, wenn wir es nicht gewonnen hätten. So haben wir es gewonnen und dann kommen ja irgendwann jetzt dann doch die direkten Duelle gegen alle. Gegen Schalke, gegen Hannover, gegen Elversberg und gegen Paderborn am letzten Spieltag. Meine These ist, das letzte Spiel gegen Paderborn wird entscheiden, ob wir Zweiter, Dritter oder Vierter werden.
Oh Gott, das halte ich nervlich nicht aus, muss ich sagen.
Aber das ist schwierig, ja.
Ich weiß, aller Liebe, da kriege ich jetzt schon Schweißhände, wenn du es sagst. Ich hasse sowas, das wird mich fertig machen. Aber gut, jetzt haben wir Magdeburg und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn wir es vergeigen wir es in der Fremde. Das ist auch völlig klar. Also nichts gegen die vielen Unentschieden und gegen diese vielen Aufholjagden, die wir da schon hingelegt haben. Aber ich wünsche mir wirklich jetzt inständig, dass man mal dahin fährt mit dem Selbstbewusstsein eines Tabellenzweiten und sagt, nichts gegen Magdeburg. Ich habe die gestern auch gesehen oder am Freitag haben sie gespielt, ne? Oder? Wann haben sie gespielt? Ich glaube, in Freitag gegen Elversberg. Da hatte ich das Gefühl, die können noch 2 Jahre spielen und schießen kein Tor. Also das muss man auch mal sagen. Aber ich hoffe nicht, dass wir jetzt der Aufbaugegner für Tabellenkellerkinder werden. Deswegen sage ich, ist auch wieder so ein Spiel, wo du eigentlich, wenn du da oben, wenn du aufsteigen willst, musst du in Magdeburg gewinnen. Punkt, Ende, aus. Ja, Janis, was meinst du? Ist das die Attitüde, die wir brauchen für Magdeburg?
Ja, ich glaube, wenn man das Spiel gewinnt, kann das auch nochmal wirklich helfen, auch dann gegen Schalke zum Beispiel. Weil man ja zu lange einfach kein Spiel mehr auswärts gewonnen hat. Ich weiß nicht genau, wie viele es jetzt am Ende sind. Aber also 2/3 der Punkte hat man ja heimgeholt. Deswegen, es ist schon sehr auffällig auch, dass es auswärts nicht funktioniert. Kofeld wurde jetzt auch schon mehrfach darauf angesprochen. Er hat auch keine Lösung dafür. Deswegen mal gucken. Aber ich glaube, wenn man das Spiel gewinnen kann, dann kann das auch schon echt sehr helfen auch. Und vielleicht auch so ein Brustlöser sein vielleicht, dass man auch die anderen Auswärtsspiele noch gewinnt, weil man ja dann auch, ich glaube, von den letzten 3 Spielen sind da noch 2 auswärts vor dem Paderborn-Spiel. Wenn man die beiden dann nicht gewinnen sollte, ist es dann natürlich wieder sehr, sehr kritisch dann auch für das Paderborn-Spiel, dann für das letzte Spiel. Deswegen glaube ich, wenn man das Spiel gewinnt, wäre das schon echt sehr hilfreich auch. Einfach für die Mentalität vielleicht auch. Damit man eben jetzt auch nicht wieder vielleicht dann ein paar Punkte liegen lässt, sondern den Anschluss verliert. Deswegen glaube ich, ein Sieg wird schon ganz gut tun auf jeden Fall.
Ich finde auch, wir sollten uns davon befreien, dass wir vielleicht nehmen wir einfach mal den Punkt mit, so nach dem Motto. Ich glaube, und ich betone es auch wieder, jeder, der die Tabelle lesen kann, kann sehen, dass uns diese Unentschieden nicht viel weiterhelfen. Also wir müssen diese 3 Punkte einfahren. Man kann auf dieses Unentschieden gehen, wenn man gegen einen Schalke spielt, also diese berühmt klassischen 6-Punkte-Spiele, aber gegen die anderen, dann müssen wir voll auf Sieg gehen. Und da werde ich mich mit einem Unentschieden nicht zufrieden geben, wenn der Spielverlauf das hergibt. Und ich würde mir auch wünschen, dass es, wenn es zu einer Situation kommt, dass wir in der, sag ich mal, so in der, ab der 75. Minute, sage ich mal, es ist ein dreckiges 1-1, dann würde ich mir auch wünschen, dass wir in die Offensive gehen und die letzten 15 Minuten versuchen, auf das 2-1 zu gehen und die 3 Punkte mitzunehmen und nicht irgendwie noch dann Vuko einzuwechseln und hinten ein bisschen Stabilität reinzubringen. Ich glaube, das hilft uns in den letzten 9 Spielen nicht mehr. Oder Jan, wie siehst du das?
Ich sehe es genauso. Also ich muss dazu sagen, Magdeburg war immer eine meiner lieblichsten Auswärtsfahrten, weil das ist schon so ein bisschen, Jakob, wenn du in Dresden warst, man kann das ein bisschen vergleichen. Also ich weiß, als die 98er das erste Mal in Magdeburg gespielt haben, ich glaube, das war ein Pokalspiel damals, Kempe 3. Minute, 11 Meter, und danach 90 Minuten Dauerfeuer von Magdeburg, ist ein paar Jahre her. Es ist unfassbar laut in Magdeburg. Es ist also wirklich, gut, die haben jetzt, glaube ich, aber auch eine Blocksperre irgendwie, dass da ein paar Leute nicht kommen dürfen. Aber es ist halt einfach Freitagabend, das wird so ein Spiel wie in Dresden. Also da musst du drauf vorbereitet sein. Und Magdeburg ist sicherlich nicht die beste Mannschaft, aber die können auch Spiele daheim entscheiden. Die stehen aber auch unheimlich unter Druck. Und das kann echt mal eine Chance sein für den SV Darmstadt 98, einfach mal 20, 30 Minuten aushalten, was da passiert. Da wird viel auf die zurollen, aber Magdeburg ist insgesamt spielerisch sicherlich nicht so stark wie Dresden das war. Vielleicht ein bisschen wie Kiel, würde ich jetzt mal sagen. So. Also da ist auf jeden Fall was drin, und wenn man da oben drin bleiben will, und das wollen sie ja nur auch, das ist ja, ist schon klar, warum, welcher Sportler will das nicht, dann muss man ein Spiel wie in Magdeburg wahrscheinlich tatsächlich einfach mal gewinnen. Ja. Und dann kommen halt die Big Points, über die reden wir dann ein andermal. Aber Magdeburg ist halt ja auch die Gefahr. Ne? Du fährst dahin, guckst auf die Tabelle, spielst dann beim 17. und denkst, jo, Kiel war 15., Dresden war, glaube ich, 16. oder 17. Ihr habt gesehen, wie es ausging. Es ist alles schwierig, und das wird in Magdeburg nicht anders sein. Aber ich kann jedem empfehlen, da hinzufahren, wenn er die Zeit hat. Bisschen aufpassen auf sich sollte man in Magdeburg. Das meine ich gar nicht despektierlich. Das ist nicht ganz ohne dort. Aber es ist auf jeden Fall eine geile Atmosphäre für einen Freitagabend.
Sehr schön, Jan. Dann vielen Dank, dass du dabei warst heute. Ich glaube, wir haben alle wichtigen Themen jetzt behandelt. Eine Frage hätte ich noch in die Community. Wir spielen mit dem Gedanken, am 23. April, Donnerstag, 23. April, mal so ein Sondergesprächsformat zu machen. Da überlegen wir noch, wo wir hingehen. Könnt ihr auch euren Wunsch mal äußern, ob im Krohe oder in der Lilienschenke. Und dann so illustre Gäste, vielleicht für den Jan oder Aytaç Tulu oder wer auch immer dann Zeit hat an dem Abend, dass wir mal uns zusammensitzen beim Bier. Es ist dann der Endspurt, das ist der Donnerstag vor dem Elversberg-Spiel, auch ein wichtiges Spiel für die Lilien. Und wenn ihr da Bock drauf hättet, mal auf so ein Sondergesprächsformat, ich würde natürlich aus München auch anreisen, sehr klar, dann sagt doch Bescheid. Dann müsste man nämlich jetzt bald zu Potte kommen und organisieren. Machen wir natürlich gerne, wenn eine entsprechende Resonanz da ist. Stichwort Resonanz, auch nochmal ein dickes Danke auch von meiner Seite. Stefan macht das ja normalerweise immer an der Stelle. Aber ich finde es schon super, was wir da auch so ein, was wir für ein Feedback bekommen, ob im Stadion oder auch so, oder auch Nachrichten, private Nachrichten. Also ich finde das echt cool. Es hat sich wirklich etabliert jetzt, dieses Format. Und ihr wisst, wie es ist. Journalismus kostet oder auch sowas kostet Geld. Wir haben einen Jörg, der sich wirklich da immer am Wochenende hinsetzt und das schneidet und macht und tut mit ganz viel Liebe und Herzblut. Und ich würde mich so wahnsinnig freuen, wenn ich auch den mal zum Grohe einladen könnte mit einem schönen Kochkäse-Schnitzel oder sowas. Es geht ja nur um Kleinigkeiten. Es geht einfach darum, uns so ein bisschen zu unterstützen an der einen oder anderen Stelle, auch beim Lilienblog. Und es wäre cool, wenn er da bisschen uns unterstützen könntet und sei es nur mit einem Like oder mit einer mit einem Abonnement. Also Jaco, du kannst da noch mehr sagen, du bist ja noch mehr in dieser YouTube-Welt drin, aber es gibt ja tausend Möglichkeiten, uns zu unterstützen und ich hoffe, dass ihr das auch tut.
Also ein Superfanks ist ja immer eine Möglichkeit, einmalige Spende, die man da leisten kann oder eine Mitgliedschaft und an der Stelle auch schon ein großes und dickes Dankeschön an die 17 sind es, glaube ich, mittlerweile, die wir haben, die auch dauerhaft Mitglieder sind und uns entsprechend dort auch planbar unterstützen, um die ganzen Softwareprogramme etc. und zu unterstützen und zu finanzieren. Dankeschön.
So, dann sind wir durch. Dann wünsche ich euch allen eine gute Woche. Bleibt gesund. Im Gegensatz zum Stefan. Stefan wünscht mir natürlich an der Stelle auch nochmal alles, alles Gute und pfeift dir bitte das Antibiotikum ein, damit es schnell geht, weil wir brauchen dich auch in der Heinerstube und im Lilienblock ja sowieso. Also, dann eine gute Woche und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt. Tor, Tor, Tor für Neumstadt.